Ich war damals Mitglied im Unterausschuss Sicherheit und Verteidigung, SEDE genannt, das ist immer quasi die englische Abkürzung, und im Auswärtigen Ausschuss AFET genannt. Und zum damaligen Zeitpunkt war es so, dass sehr ambitioniert diskutiert wurde, wie können wir, also nicht wir, sondern wie können wir als Vertreter der Institutionen der Europäischen Union die EU zu einem auch militärischen Akteur machen. Ganz wesentlicher Punkt, mit dem sie das dann ermöglicht haben, war, dass im Jahr 2007 bis 2009 zuerst mal ein europäischer Verfassungsvertrag vorgelegt wurde. Der wurde dann, weil er grundlegend die vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union verändert hat, in Frankreich und den Niederlanden zur Abstimmung gestellt. Es werden sich manche erinnern, der ist in den Niederlanden, also zuerst in Frankreich und dann in den Niederlanden abgelehnt worden. Dann, wie das immer so ist, Herr Juncker, der derzeitige Kommissionschef, sagt, in der Europäischen Union muss man das so machen, man muss eine Idee reinwerfen. Wenn es keinen Protest dagegen gibt, muss man einfach weitermachen und dann wird man das irgendwann erreichen. Daran haben sie sich gehalten, haben also diesen EU-Verfassungsvertrag umgeschrieben. Die wesentlichen Kernelemente sind geblieben und man nannte das Ganze dann Lissabon-Vertrag. Diesen Lissabon-Vertrag, der wurde dann wiederum zur Abstimmung gestellt und der ist dann in Irland in der ersten Abstimmung durchgefallen. Aber wie das so ist, wenn was mit der Europäischen Union zu tun hat, macht man das ja häufig so, dass man Dinge mehrfach abstimmen lässt. Also hat man in Irland ein zweites Referendum gemacht und hat davor quasi der irischen Bevölkerung erklärt, dass sie eine ganze Reihe von Geldern, zum Beispiel Gelder, die aus dem sogenannten Kohäsionsfonds kommen, das sind Gelder, die für strukturschwache Gebiete von der Europäischen Union gezahlt werden, dass sie dann diese Gelder nicht mehr kriegen würden. Das führte zu einem knappen Jahr und so war der Lissabon-Vertrag dann in Irland beschlossen und in anderen Ländern hat man gar nicht mehr erst ein Referendum durchgeführt. Dort war es nicht verpflichtend, es war nur in Irland per Verfassung verpflichtend. Dieser Lissabon-Vertrag hat zum ersten Mal der Europäischen Union eine militärische Komponente gegeben. Da gibt es diesen berühmten Satz, die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern. Der steht quasi in diesem Lissabon-Vertrag drin. Oder es gibt eine ganze Reihe von neuen Institutionen, die damit gegründet worden sind. Ich will mal einen Teil von diesen neuen Institutionen beschreiben, weil die, wie das auch typisch für die Europäische Union ist, man beschließt was, und viele Jahre später wird es erst wirksam. Und jetzt ist die Zeit, wo das, was damals in diesen europäischen Verträgen, die jetzt die Gültigkeit haben, was jetzt wirksam wird. Zum Beispiel hat man im Jahr 2017 PESCO aktiv umgesetzt. PESCO heißt Permanent Structured Cooperation. Und bezieht sich auf den Militärbereich. Und es geht darum, dass es gemeinsame militärische Strukturen der EU-Staaten gibt. Und darüber entscheiden tun nur diejenigen, die daran teilnehmen. In Klammer, dadurch hat man quasi die Möglichkeit, dass es nicht mehr blockiert werden kann. Das war eine der Möglichkeiten, dass nur noch diejenigen, die mitmachen, quasi darüber entscheiden. Die zweite Möglichkeit, die man sich geschaffen hat, ist, dass man, das war Teil des Lissabon-Vertrages, dass man die Mehrheitsabstimmungen auf eine ganze Reihe von Themenbereichen erweitert hat im Bereich der Europäischen Union und dass es so ist, dass die großen Mitgliedstaaten deutlich mehr Stimmen bekommen jetzt als zuvor. Zuvor war so ein bisschen das Ganze vergleichbar mit den Stimmenverhältnissen im Bundesrat, wo es ja von 4 bis 8, glaube ich, geht. Also Bremen als kleinster hat 4 und Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und so weiter kommen dann als diejenigen, die großen, die haben, können höchstens 8 Stimmen haben. So hat hatte man das damals auch in der EU geregelt. Jetzt hat man eine Prozentregelung, die sich an der Bevölkerungszahl und an der Wirtschaftskraft quasi orientiert. Und dadurch ist es so, dass die Deutschland, Frankreich und bis jetzt Großbritannien eine relativ wichtige Rolle spielt. Stichwort Großbritannien. Über viele Jahre hinweg gab es eine skurrile Konstellation, wenn um den ganzen Themenbereich Militärpolitik geredet wurde im Bereich der Europäischen Union. Die eher Linkeren waren dagegen, weil das quasi die Europäische Union zu einer Militärmacht gemacht hat. Und dann gab es einen anderen Teil, der dagegen war, der sich zum Beispiel in Form der Tories geäußert hat, also den britischen Konservativen, die gesagt haben, wir sind gegen diese ganzen Maßnahmen im Militärbereich der Europäischen Union, weil wir haben ja die NATO. Und wenn man das aufbaut, den Militärbereich, dann schwächt es ja die starke und tolle NATO. Ich hatte regelmäßig bei Abstimmungen die skurrile Situation, dass in einzelnen Fällen es dann tatsächlich quasi da von dort Nein Stimmen gab und von unserer Seite, aber mit einer völlig anderen Motivation. Denen ging es darum, die NATO stark zu halten und die Europäische Union quasi nicht als Konkurrenzmodell dagegen aufzubauen. Sowohl der Brexit, also der Beschluss zum Brexit, als auch die Wahl von Trump waren jetzt sowas wie ein Brandbeschleuniger für den ganzen Themenbereich EU-Militarisierung. Seither ist die Geschwindigkeit der Entscheidung um ein Vielfaches schneller wie vorher. Und das hat damit zu tun, dass einerseits quasi die britische Regierung da nicht mehr blockiert und das hat andererseits mit der Begründung zu tun, die vor allem SPDler im Bundestag immer sehr offen sagen, ja, bei diesem Präsidenten weiß man ja nicht, was kommt. Wir, in Klammer, die Europäische Union, muss ja jetzt quasi diesen ganzen Militärbereich für sich selber organisieren und wir müssen quasi dafür sorgen, dass der entsprechende Militärbereich gut aufgebaut.